Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Dieser 34. Spieltag, er hatte sich mal wieder das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Freudentränen, Jubel und Ekstase auf der einen Seite, Enttäuschung, Leere und hängende Köpfe auf der anderen. Wer hätte das gedacht? Orakel Fabi aus Meerbusch wusste schon vorab Bescheid. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag, Fabi.
Hallo, guten Tag und Servus.
Ja, Fabi, heute, wir fangen jetzt erstmal zu zweit an. Der Sören stößt in den nächsten Minuten zu uns, er ist noch auf Arbeit. Ja, du hast den Ausgang des dramatischen Finals schon letzte Woche angekündigt. Da werden wir wahrscheinlich dann gleich ein bisschen weiter drauf eingehen. War ja wirklich mega spannend, was da am Samstag abging in der Konferenz, bis in die letzten Minuten der Nachspielzeit. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den mehr oder weniger etwas uninteressanteren Spielen an am Samstag und schauen dann mal, dass Sören dann bis dato dann auch irgendwann zu uns stößt.
Ja, darf ich mir ein Spiel aussuchen?
Such dir eins aus.
Dann nehmen wir mal das Gladbach gegen Hoffenheim, 5:1.
Ich hätte noch mit einem uninteressanteren Spiel gedacht, dass das auswärts. Ja, die Gladbacher anscheinend etwas befreit, wussten wohl schon, was im Nachhinein bekannt gegeben wird, spielten sich in Rausch gegen die TSG Hoffenheim. In der Höhe auch ein völlig verdienter 5:1 Erfolg von der Mannschaft von Adi Hütter. So hätten wir die Gladbacher am liebsten die Saison deutlich häufiger gesehen und auch die Fans, Fabi.
Ja, absolut. Ich glaube einfach, es war ein Spiel für beide Mannschaften letztendlich, in dem es um eigentlich nichts mehr ging, außer sich vernünftig aus der Saison zu verabschieden. Hat natürlich auch beigetragen, dass vielleicht ja mehr oder weniger bei den Hoffenheimern spätestens dann nach dem 3:1 zur Halbzeit irgendwo ein Stück weit der Stecker gezogen war. Dass die Gladbacher nochmal so aufspielen, ja, dann doch durchaus überraschend. Ehrlicherweise hatte ich mit einem anderen Spielverlauf gerechnet, speziell nach der frühen Führung für die Hoffenheimer. Aber letztendlich haben es die Gladbacher dann doch noch geschafft, sich vernünftig aus der Saison von den Fans zu verabschieden. Und ja, überraschend für mich dann eigentlich auch die ziemlich schnelle Trennung von Adi Hütter. Und meines Erachtens wird es jetzt sehr, sehr spannend werden, letztendlich, wie die Gladbacher die Bank besetzen.
Ja, es kursieren ja schon einige Namen rund um den Borussia-Park. Ja, das Karussell nimmt richtig Fahrt aus, weil ja noch die eine oder andere Trainerposition dann plötzlich am Samstag dann auch noch ab sofort vakant ist. Aber wenn man das als alles mal so nach einem Tag Revue passieren lässt oder so, was man so gelesen hat bisher, scheint das noch die Trennung zu sein, die mehr oder weniger noch am harmonischsten gelaufen ist, würde ich sagen, oder? Zumindest macht es so den Eindruck, was was Adi Hütter da gesagt hat zum Schluss, dass man wirklich Saison schon ein Fazit gezogen hat, sich in guten Gesprächen geht man auseinander und er ist der Borussia wohl auch entgegengekommen, er hat ja noch 2 Jahre Vertrag, dass man sich da wohl auch, ja, dass er der Borussia entgegengekommen ist und wird da bestimmt jetzt auch nicht ohne einen Euro rausgehen. Aber ja, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sommer für die Borussia. Trainerposition, Kaderplanung, das muss jetzt alles Schlag auf Schlag gehen. Ne?
Absolut. Wie gesagt, wir werden ja später auch nochmal darauf eingehen. Du meintest ja sehr harmonische Trennung sozusagen. Ich glaube, ja. In Wolfsburg, so was man hört, wahrscheinlich ähnlich, wobei da würde ich gerne noch die Hintergründe auch noch ein bisschen mehr hinterfragen wollen gleich. Aber klar, wie du recht hast, es geistert einiges durch Gladbach an Namen. Ich bin tatsächlich auch gespannt, zum einen natürlich, welcher Trainer es wird, aber zum anderen auch, wie der Kader oder wie die Mannschaft aussehen wird. Durchaus wahrscheinlich die noch interessantere Frage, was sich da im Sommer tut. Ich glaube, da ja, kommt einiges an Arbeit auf Herr Virkus oder Firkus, wie auch immer, zu. Und ich bin sehr gespannt, was unser Traditionsverein aus dem Westen letztendlich nächstes Jahr für ein
Ja,
Gesicht hat.
also Hauptpunkt war wohl definitiv die Defensivarbeit. Haben die Borussen die Saison über, glaube ich, in jedem Spiel ja einiges zu wünschen übrig gelassen. Ich habe mal gerade aufgerufen, drittschlechteste Verteidigung, 61 Gegentore. Und wir können uns ja an das ein oder andere Spiel erinnern, wo ja Jan Sommer ja wirklich schon den Arsch gerettet hat und die ein oder andere mehr als hundertprozentige da noch rausgeholt hat. Hätte dann wahrscheinlich noch deutlich bitterer ausgehen können. Von daher ist ein Platz 10, glaube ich, ist, glaube ich, seit 11 Jahren die schlechteste Platzierung jetzt in der zweiten Tabellenhälfte. Also eine komplette Saison zum Vergessen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mal so ein kleines Fazit ziehen bei der einen oder anderen Mannschaft. Da nehmen wir uns mal jede Mannschaft ein bisschen genauer vor. Heute überfliegen wir es alles ein bisschen. Aber die Gladbacher gehören auf jeden Fall schon zu der Rubrik, wo wir sagen können, ja, Enttäuschung der Saison, ne?
Ja, mit einer der großen Enttäuschungen definitiv der Saison. Und wie gesagt, es wird spannend sein zu sehen, was sie aus dieser Saison für Lehren ziehen, was im Kader passiert, wer sich auch diese Herausforderung annimmt. Also ich meine, das ist ja auch noch eine Frage, weil du musst natürlich auch einen Trainer finden, der Lust auf das Projekt hat, der Lust darauf hat, letztendlich da auch ein ja, gewissen Neuaufbau oder Neuanfang mit zu begleiten, wird unheimlich spannend sein. Und genauso bei den Hoffenheimern im Übrigen auch mit Sebastian Hoeneß scheint ja zumindest auch irgendwo in Diskussion zu sein, inwiefern diese Bank in Hoffenheim noch richtig besetzt ist. Steht ein bisschen in der Kritik nach den Leistungen der letzten Wochen. Meines Erachtens auch vollkommen berechtigt, weil in der Mannschaft denke ich, mehr steckt, sorry, als ja, der Tabellenplatz 9. Und im Grunde genommen wurde dir ein bisschen der Rang abgelaufen von Mannschaften, von denen man es letztendlich auch nicht wirklich erwarten
Richtig,
konnte.
also die letzten 9 Spiele aus 9 Spielen, wo mögliche 27 Punkte zu holen waren, waren es letztendlich 3 Punkte. Die TSG hatte nach der wirklich schlechten Anfangsphase am Anfang der Saison ja dann wirklich einen guten Lauf, wo sie auch einige Spiele am Stück gewonnen haben und dann ja wirklich auch an den Champions League Plätzen gekratzt haben. Ja, dann kam natürlich die ein oder andere Verletzung, Corona, aber damit hatte ja jede Mannschaft so ihre Probleme. Und was dann da passiert ist, ich meine, die TSG-Spiele lassen sich spielerisch nach vorn hin auch eigentlich weitestgehend immer ganz gut angucken, aber du hast gesagt, Potenzial ist in der Mannschaft genug drin. Haben auch mit einigen Leistungsträgern jetzt in den letzten Wochen auch weiter verlängert. Ja, ist halt der Trainer auf jeden Fall gefragt. Da wird man wahrscheinlich sich auch zusammensetzen, die Saison Revue passieren lassen. Ja, da wird es auch einige Stellschrauben geben, in der neuen Saison dann auf jeden Fall ein bisschen genauer dran gehen muss. Eine Mannschaft, Fabi, laut Aussage, wo auch deutlich mehr von zu erwarten war, laut Stefan Reuter. War beim FCA, der jetzt das letzte Heimspiel sich da noch mit einem ja, etwas schmeichelhaften 2:1 Saisonabschlusssieg von den Fans verabschiedet hat.
Ich glaube, zum Spiel selber, glaube ich, brauchen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Am Ende des Tages war es ein 2-1-Sieg der Augsburger. Ich glaube, vom Niveau her auch, boah, meines Erachtens, ich möchte niemandem was Böses, aber auch ein eher niveauarmes Spiel, gibt es mir recht, oder?
Vollkommen ein typischer Sommerkick, es ging um nichts mehr und ja.
Ja, und die Fürther waren meines Erachtens eigentlich fast sogar noch irgendwo ein Stück weit ebenbürtig. In allen Belangen hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, dass der abgeschlagene Tabellenletzte bei einem geretteten Erstligisten antreten muss am letzten Spieltag. Deswegen zum Spiel ganz kurz, es sind ein 2-1 und mehr möchte ich da letztendlich auch wirklich gar nicht drüber verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst gern gleich in den Spielfilm reingehen. Viel wichtiger ist eigentlich, was nach dem Spiel passiert ist. Ich glaube, die Fürther können wir mal ausklammern. Die können wir vielleicht nächste Woche dann ein bisschen mehr noch im Detail besprechen. Aber bei den Augsburgern sieht man oder hat man dann spätestens ja nach Schlusspfiff, glaube ich, gesehen, wo das Problem steckt. Es geht oben los, Unstimmigkeiten. Du hast einen Trainer, der seit Wochen irgendwo ein Stück weit, ja, vielleicht blöd ausgedrückt, keine Schmetterlinge im Bauch hat. Und das ist ja für mich auch immer so ein springender Punkt, beispielsweise auch, wenn man es mit den Kölnern vergleicht. Es steht jemand an der Seitenlinie, der wirklich ein Feuer hat, der das Feuer übertragen kann auf die Mannschaft. Und meines Erachtens erklärt es eigentlich ganz gut, was bei den Augsburgern die letzten Wochen ja ein Stück weit auch gefehlt hat. Es war ja immer so eine Achterbahn-Saison, mal ein Bombenspiel hingelegt, aus Augsburger Sicht mit 3 Punkten sich belohnt, auch wirklich das ein oder andere gute Spiel. Aber in der Regel, ich kann mich da speziell auch an die Vorrunde erinnern, wo wir teilweise gar nicht wussten, was die Augsburger überhaupt für ein System oder für ein Fußball spielen, weil sie de facto einfach nicht im letzten Drittel unterwegs waren und kaum Torchancen hatten. Ja, und dann hat Weinziel übernommen. Es war immer so eine, ja, so ein Auf und Ab. Und die letzten Wochen waren einfach, ja, schon so, dass man da, ja, gewisse Sorgen haben muss, wie der FC Augsburg nächstes Jahr die Klasse halten.
Ja, positiv hervorheben kann man zumindest jetzt, Ziel wurde wieder erreicht, 12. Mal hintereinander erstklassig, nicht abgestiegen. 3. Mal am 33. Spieltag den Klassenerhalt, soweit perfekt gemacht. Aber die Art und Weise, jetzt muss man beide Seiten sehen, Fabi. Ich glaube, vor ein paar Wochen, ich habe das ja auch nur grob überflogen gehabt, tritt der Präsident zurück, das waren wohl gesundheitliche Gründe. Ja. Dann kommt jetzt dieses Interview von Markus Weinziel kurz nach dem Spiel. Es wurden noch keine Gespräche geführt. Er wusste nicht, worauf er sich in den nächsten Wochen überhaupt einlassen kann. Und dann hat er noch mal eine Nacht drüber geschlafen vor dem Spiel, hat die Mannschaft informiert und hat dann für sich entschieden, ja, nicht weiter mit dem FCA zu gehen und Steffen Reuter zusammenzuarbeiten. Er wäre gerne länger da geblieben, hat er ja auch mehr als nur einmal betont gehabt. Aber er sagte, dass da wohl irgendwie, ja, Vertrauensbrüche wären oder man unter diesen Voraussetzungen nicht wirklich harmonisch zusammenarbeiten könnte. Ja, und da muss man sich dann die Frage stellen, wie geht nochmal der Spruch von wegen, der Fisch stinkt zuerst am Kopf oder so. Stefan Reuter war da ja wohl auch ziemlich von überrumpelt worden, hat da wohl nicht mitgerechnet, hat sich da wohl auf der sicheren Seite gefühlt, dass er auf jeden Fall Markus Weinziel weiterhalten kann. Ne? Ob er im Hintergrund dann noch einen anderen Trainer vielleicht gleichzeitig noch nebenher hat laufen lassen, den er dann vielleicht dann aus dem Hut gezaubert hätte?
Gut, wir werden es wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen, glaube ich, ein Stück weit zumindest mitbekommen, in welche Richtung es hier geht. Aber ich glaube, nach so einem Interview, nach den ganzen Reaktionen, die man dann am Samstag auch gesehen hat, kann es eigentlich nur eine Schlussfolgerung geben, und zwar die, dass es irgendwo im Verhältnis oder ein zerrüttetes Verhältnis gibt. Und meines Erachtens auch von Weinziel nur konsequent, weil dann in erster Linie ist er derjenige, der jede Woche den Kopf hinhalten muss. Und wenn elementare Dinge fehlen, ja, dann finde ich es einfach nur konsequent und auch in dem,
ja,
Sinne richtig.
Stimmt. Fabi, jemand, der ja auch grundsätzlich immer viel beim Trainerkarussell gut informiert ist oder die ein oder andere coole Idee hat. Hallo Sören, grüß dich. Pünktlich von der Arbeit zurück.
Ja, pünktlich zurück. Schön, euch zu hören. Ich habe gerade schon ein bisschen zugehört. Ja, freue mich, dabei zu sein.
Sören, wen würdest du denn beim FCA als Trainerkandidaten mal so in die Runde schmeißen?
Boah, ganz, ganz schwierig. Ja, ganz, ganz schwierig. Ich hatte ja unter der Woche oder am Wochenende schon mal geschrieben und überlegt. Ja, also die Frage ist ja, wer passt zum FCA? Und ich glaube, dass auf dem Trainermarkt natürlich jetzt viele, viele Leute frei sind. Frank Kramer zuletzt in Bielefeld. Ich weiß, vielleicht sogar auch mit dem Mikelis, einer von der Bayern-Jugend oder Bayern 2. Ja, gute Frage. Hängt natürlich auch davon ab, ob Stefan Reuter jetzt weiter seine Arbeit machen darf in Augsburg.
Wobei, da glaube ich, hat er jetzt, Fabi, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja ein bisschen näher dran in dem, ich sag mal, in dem Umfeld da unten, hat da ja jetzt eigentlich freie Fahrt und freie Hand da jetzt, oder? Oder weiß das jetzt nicht so aus dem Stegreif raus?
Naja, aus dem Stegreif kann ich das so nicht beantworten. Aber vielleicht kann Sören ja seine eventuellen Favoriten nochmal aufzählen.
Ja, das kann ich machen. Also Frank Kramer hatte ich ja schon genannt. Hannes Wolf, denke ich mal, ist auch ein Kandidat für den Bundesligisten. Achim Bayerlorzer, also das sind so meine Kandidaten, die mir jetzt so spontan einfallen. Aber vielleicht werden wir auch alle überrascht.
Ja, mal schauen, wenn Stefan Reuter da noch aus dem Hut zaubert. Fabi, für dich, dann können wir ja das Thema FCA auch erstmal zu den Akten legen. Kannst du dich noch daran erinnern, dir kam es doch mal, ich glaube, bei Union Berlin war es, dass Urs Fischer ziemlich häufig wechselt, ne?
Yep.
Und jetzt, wir haben insgesamt die Möglichkeit, als Trainer hat insgesamt 170 Mal die Möglichkeit, bei 34 Spieltagen zu wechseln. Und jetzt rate mal, welche Mannschaft am häufigsten davon Gebrauch gemacht hat.
Na, dann kann es nur der FC Augsburg sein.
Und jetzt sag mir mal eine Zahl.
Das ist schwierig. Ich Schätzen überlasse ich Sören, weil er war ja letzte Woche so unvorbereitet, wenn es um den VfL Bochum geht. Dann darf er jetzt auch mal die Schätzfrage übernehmen.
Ja, also ich muss sagen, bei solchen Statistiken habe ich keine Ahnung. Also sag einfach mal die Zahl.
Ihr sitzt ja beide wahrscheinlich, also Markus Weinziel und davor ja Heiko Herrlich. Von 170 möglichen Wechselmöglichkeiten wurden 169 ausgenutzt. Also ich glaube, da kann sich jeder Spieler, ja okay, so viele Prämien wurden nicht gezahlt, aber auf jeden Fall hat er da immer ziemlich am Limit agiert, was das angeht.
Der spricht, glaube ich, dann aber auch für die Breite, die der FCA ja über die Saison auch hatte. Also der Kader war ja so gesehen dann auch nicht schlecht zusammengesetzt, waren viele auch erfahrene Spieler. Also dementsprechend spricht das ja auch dafür, dass man auf der Bank Leute sitzen hatte, die man dann auch reinwerfen
Ja,
konnte.
das stimmt. Da wird Fabi bestimmt nächste Woche beim FCA mal ein bisschen genauer das Auge werfen.
Da
Du
können
hast
wir
ja, ne?
gern ein Auge drauf werfen, weil ich glaube, das ist auch definitiv ein Punkt, wo wir diskutieren müssen. Inwiefern die Bank die Qualität in dieser Richtung ja auch reichen wird, nächstes Jahr im Speziellen ja dann ein Stück weit die Klasse zu halten. Und das ist nämlich meines Erachtens auch der springende Punkt.
Genau, denke ich auch. Dann haben wir noch ein Spiel am Samstag gehabt, wo es auch mehr oder weniger nur noch, ja, doch um einen Punkt ging es noch für RB Leipzig, den sie holen mussten und auch geholt haben, haben sich lange Zeit gelassen, bis in die 94. Minute erlöste dann Willi Orban die Leipziger mit dem entscheidenden Ticket dann für die Champions League. Schiedlich friedlich 1:1 auf der Alm, ein guter Auftritt der Arminia zum Abschluss und den Leipzigern, meiner Meinung nach zumindest, hat man angemerkt, die wussten die, wir müssen nur einen Punkt holen, sind dann zwischenzeitlich in Rückstand geraten, hatten das Spiel weitestgehend im Griff. Bielefelder ab und zu mal durch den einen oder anderen Konter nach vorne hin gefährlich geworden. Aber RB momentan, so die letzten Wochen, fehlt ein bisschen was, habe ich so das Gefühl. Zwar vorne in immer noch die eine oder andere gute Chance. Aber gerade jetzt im Hinblick auf den Samstag, ja, würde ich das Momentum doch schon eher von der Form her Richtung Freiburg schieben. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung da, wie ihr das Spiel gesehen habt.
Ja, ich glaube, das fing ja auch ein bisschen mit dem Halbfinalspiel an in der Europa League an. Jetzt am Wochenende muss man sagen, ich glaube, da wollte keiner von den Spielern jetzt ein großes Risiko gehen. Der Fokus, glaube ich, liegt aufs DFB-Pokalfinale und ich glaube auch, dass man da definitiv ein ganz anderes RB sehen wird, wie in den ja, zurückliegenden Wochen, wo sie ja eigentlich auch richtig gut Fußball gespielt haben. Also ich glaube, das kann man jetzt zumindest das jetzt am Wochenende nicht vergleichen mit dem Auftritt, der dann jetzt im Finale folgen wird.
Ist ein bisschen, also in Bezug auf das Spiel jetzt, ich glaube, am Ende des Tages ja, war das auch ein Spiel wieder. Die Bielefelder führen lange und ganz spät gibt es den 1:1 Ausgleichstreffer. Ich gehe aber davon aus, dass er beide mitgeht, wenn es um die Gesamtbetrachtung geht, dass es auf jeden Fall mindestens ein verdientes Unentschieden war. Tendenziell hätte ich den Leipzigern tatsächlich noch mal ein bisschen mehr zugetraut zum Ende raus. Sei es drum, du meintest ja wegen Form bezüglich Pokalfinale jetzt, ja diese Woche.
Du weißt ja selber, wie das von früher ist, wenn du dann so den Schalter wieder umlegen musst, wenn du so zwei, drei Spiele drin gehabt hast, die nicht so auf 100% gespielt hast.
Ja, aber die Freiburger, die hatten jetzt auch zwei Niederlagen in Folge. Bei Union Berlin letzte Woche, wenn wir uns daran erinnern. Vorletzte Woche in dem Sinne wirklich kein gutes Spiel gemacht. Jetzt am Wochenende werden wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube ehrlicherweise von der Form her, dass es 50-50 ist. Allerdings die Leipziger qualitativ stärker besetzt sind, individuell Qualität stärkere auf den Platz bringen können. Wird aber trotzdem ein, glaube ich, ziemlich intensives, tolles Fußballspiel.
Ja, da können wir uns, glaube ich, alle sehr drauf freuen. Ja, positiv noch bei RB, jetzt 6 Jahre in der Liga mit dabei, 5. Mal jetzt schon für die Champions League qualifiziert. Und gerade aufgrund der Rückrunde nach dem Trainerwechsel mit Tedesco, beste Rückrundenmannschaft zusammen mit Leverkusen zusammen. Ich glaube, das war da auf jeden Fall der richtige Schritt zur richtigen Zeit noch, um da die Champions League zu retten. Eine Mannschaft, die auch ziemlich souverän dieses Jahr die Champions League klar gemacht hat, wie gesagt, auch die beste Rückrunde mit zusammen mit Leipzig, waren die Leverkusener, die uns am Wochenende, ja, wo auch der ein oder andere seinen Hut genommen hat, war gute Stimmung in Leverkusen. Schöne Choreo da für Rudi Völler. Und vom Spiel war es eigentlich auch ein ziemlich gut anzuschauendes Spielchen, was wir da gesehen haben bei schönem Wetter.
Ja, ich glaube gerade in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen ein bisschen mehr gemacht. Verdienter Heimsieg. Und wenn man das so zusammenfasst, glaube ich, die Saison, machen wir natürlich dann nächste Woche mal ausführlicher. Aber ich glaube, dass gerade Leverkusen persönlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sie so eine starke Saison spielen. Da haben den Ausfall von Wirtz ja auch ja einigermaßen gut aufgefangen und von daher haben sie absolut verdient dann auch für die Champions League qualifiziert.
Ja, die erste Halbzeit war ja so ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen abtasten. Chancen waren auf beiden Seiten eher Mangelware, bevor es dann in der zweiten Halbzeit mit dem 1-0 durch Lucas Alario losging. Ja, Haberer war es dann kurz vor Schluss, der dann später nach Union Berlin wechselt am Ende der Saison, 88. Und dann merken die Freiburger, kriechen sie von draußen dann mitgeteilt, schießen mal noch ein Tor, vielleicht klappt es dann doch noch. Zu dem Zeitpunkt lagen ja die Leipziger dann noch in Bielefeld zurück. Ja, dann schmiss Freiburg alles nach vorne, hatten auch nur ein, zwei gute Möglichkeiten, aber ja, hat letztendlich nicht gereicht. Ein richtig schönes Tor kurz hinter Mittellinie, ich glaube 53 Meter waren es von Palacios, der den 2-1-Siegtreffer für die Werkself markierte. Und ja, also von der Form her, meiner Meinung nach, habe ich ja gerade schon gesagt, für mich die Freiburger ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite für jetzt kommenden Samstag, aber alles in allem auch eine überragende Saison der Freiburger. Auf jeden Fall ein besserer Auftritt als noch die letzten Wochen.
Das ist entgegengesetzt dem, was ich eigentlich gerade über die Freiburger gesagt habe. Wie gesagt, es war ein durchaus guter Anfang für die Freiburger. Ich glaube, zur Halbzeit war man dann auch ein Stück weit in den Statistiken überlegen, also wenn es um die Abschlüsse ging und so weiter. Das stimmt schon, aber am Ende des Tages, was ich ganz interessant fand bei den Freiburgern vor allem auch, war, dass offensichtlich Christian Streich versucht, so seine Mannschaft zu finden, die er auch im Pokalfinale aufs Feld schicken wird, weil er im Verhältnis zu oder im Vergleich zu der Partie gegen Union keinen einzigen Wechsel in der Anfangsformation vorgenommen hat. Und ja, am Ende des Tages muss man beide Daumen nach oben geben für die Freiburger Saison. Ich denke, teilweise wirklich zum Teil auch über den Erwartungen performt, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil es einfach eine gefestigte Truppe ist, wovon Platz 23 im Kader bis 1 plus Trainer plus einem der gesamte Verein einfach zusammensteht und am Ende des Tages wird eine Einheit draus und liefert 55 Punkte ab und qualifiziert sich für die Europa League. Und da kann man wirklich nur aus der ein oder anderen Stadt in Deutschland, die erste Liga spielt, neidisch nach Freiburg gucken.
Ja, das auf jeden Fall. Gibt ja jetzt auch wieder die ein oder andere Millionchen dann, die da aufs Freiburger Konto kommen. Das werden sie mit Sicherheit dann auch wieder sehr gewählt dann ausgeben. Werden bestimmt auch schon im Hintergrund die ein oder anderen cleveren Transfers eingefädelt werden. Noch für das 1-0 habt ihr ja gesehen, ziemlich lange Abschlag dann. Und wer die letzten Wochen ein bisschen unglücklich agiert in seinen Aktionen, ist Nico Schlotterbeck, finde ich. Geht da bei dem 1-0 seitlich raus, läuft da seinen eigenen Mann noch mit über den Haufen. Das sind so Kleinigkeiten, vor zwei Wochen oder letzte Woche war es auch Stellungsfehler in dem einen oder anderen Laufduell. Ich weiß nicht, ob da der frühe Wechsel, die Bekanntgabe ihm da so wirklich gut getan hat.
Ich glaube, er wurde in den letzten Wochen auch unglaublich in den Himmel gelobt. Und ich gehe da eh noch nicht ganz so mit, dass das ein überragender Innenverteidiger ist, da würde ich auch erstmal abwarten. Es war jetzt eine Saison, wo er mal ja halbwegs Konstanz auch konstant gezeigt hat. Aber du kannst in Freiburg dich halt eben besser präsentieren für höhere Aufgaben. Und ich bin wirklich gespannt, ob der Schritt jetzt nach Dortmund der richtige ist. Aber ja, da würde ich jetzt erstmal abwarten, ob er sich wirklich zu einem wirklichen Top-Top-Innenverteidiger entwickelt.
Top-Top war der Auftritt von Borussia Dortmund. Eigentlich am Samstag nicht wirklich, oder?
Nee, war kein guter Auftritt, würde ich definitiv mal so sagen. Ich glaube, ich habe ehrlicherweise aber auch viel mehr erwartet von den Dortmundern in einer gewissen Hinsicht. Wenn ich ehrlich sein darf, auch so ein kleines Feuerwerk zum Abschied von allen, ja, die da rund um den BVB letztendlich den Verein verlassen. Für die Fans, die die letzten Wochen immer mal wieder das ein oder andere Heimspiel mitmachen mussten, was weniger toll war. Ja, und am Ende des Tages hat es die Hertha eigentlich ja wirklich phasenweise sehr, sehr gut gemacht. Bekommen dann ja ärgerlich in dem Sinne, ich meine, das kann jeder lesen, in den Medien wird es heiß diskutiert, einen Elfmeter.
Der niemals einer war. Niemals. Ich will jetzt ganz klar, kein Schiri hat recht oder sonstiges, Fabi. Ganz ehrlich, sowas von, der wird vorher abgefälscht. Plattenhardt ist in der Bewegung. Du kannst mir nicht sagen, dass das Absicht war oder sonstiges. Also da muss, da sagt jeder, der mal Fußball gespielt hat, das war keine Absicht, er hat, ist in der Bewegung. Also da kann ich keinen Elfmeter geben. Vor allem nicht bei so einem Spiel, wo es um alles geht.
Ja, am Ende des Tages, es gab einen Elfmeter, der basierend auf den Regeln gepfiffen worden ist und das muss man dann leider so akzeptieren. Ich glaube auch im Übrigen, dass der Elfmeter jetzt nicht der Grund ist, letztendlich, warum die Hertha in die Relegation muss, sondern ja, absolut aus Fußballersicht kein Elfmeter. Aufgrund der Regeln, die gegeben sind, ist es ein Elfmeter. Ja, und zu guter Letzt kommt dann Moukoko, der dann auch noch mal ein richtig klasse Tor macht. Also das, glaube, es war sogar noch sein schwächerer Fuß, wenn ich es richtig ja im Kopf habe. Macht es absolut super und am Ende des Tages verlierst du unglücklich 2-1 in Dortmund, obwohl du eigentlich ein gutes Spiel hinlegst. Aus Hertha-Sicht wohlgemerkt.
Das stimmt. Vor allem, weil Jovetic ja dann noch in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit sogar noch die Chance hatte, da noch auf 2-2 zu stellen. Die Hertha geht 1-0 in Führung durch einen Elfmeter von Belfodil. Zagadou hatte ihn da selber im 16er zu Fall gebracht. Das war ein klarer Elfmeter. Ja, dann das Handspiel in der 66. Ja, und kurz nach der Einwechslung war, glaube ich, eine Minute gespielt. War es da Moukoko, der schön von Witzel geschickt wurde. Ja, den Elfmeter, Sören, verwandelte Erling Haaland, der sich jetzt in 67 Spielen in der Bundesliga mit 62 Toren verabschiedet, hing an dem Wochenende auch so ein bisschen in der Luft.
Ja, wie schon in den letzten Wochen eigentlich. Also die Leistung ist ja rapide runtergegangen. Natürlich dann auch immer so kleine Verletzungen gehabt. Auch da wird sicherlich spannend sein, wie er sich in der Premier League schlagen wird.
Und was auch ein ganz spannendes Thema beim BVB werden wird, Fabi Sören, wird auf jeden Fall der Kader sein. Wenn man mal auf die Abgänge guckt, da gehen ja sogar beide Torhüter, ne? Hitz und Bürki gehen. Heute wurde bekannt, dass Akanji wohl seinen Vertrag nicht verlängern will und man gesprächsbereit ist. Also da kommt einiges an Arbeit auf Sebastian Kehl zu in den nächsten Wochen, denke ich. Ja, Fabi, wollen wir mit dem FC Bayern weitermachen?
Dem deutschen Meister, ja.
Dem deutschen Meister, der für die nächste Trainerentlassung gesorgt hat.
Ich glaube, da war weniger der FC Bayern dran beteiligt, weil ja, ich meine, es war ein Spiel, wo man im Vorfeld, glaube ich, auch relativ wenig erwarten konnte. Ein Stück weit hat es der FC Bayern probiert. Ja, sich vernünftig aus der Saison zu verabschieden. Allerdings ja, hat Wind, fand ich übrigens ein absolutes überragendes Tor. Ich wollte jetzt gerade das Wort Weltklasse verwenden, aber ich fand dieses Tor unglaublich. Geht es euch auch so?
Ja, war überragend, klasse.
Also hat auch keiner in dem Moment, glaube ich, damit gerechnet und letztendlich am Ende durfte Kruse auch noch seine Kiste machen. Und alles in allem haben die Bayern zwar dominiert, trotzdem ist ein 2-2 absolut okay. Ich meine, die Bayern hätten den Sack zumachen können mit Leroy Sané in der zweiten Halbzeit. Auf der Gegenseite hatten die Wolfsburger auch nochmal eine gute Chance. Für die Bayern war die Saison rum. Ich glaube, nach den letzten beiden Wochen zuvor mit der Niederlage in Mainz, da war, glaube ich, der Stecker gezogen und das hat man dann auch irgendwo ein bisschen in der Stimmung, auch bei den Interviews und so weiter gemerkt, dass es das doch ein bisschen mitschwingt, was die letzten beiden Wochen passiert ist. Dazu noch das Theater oder der Zirkus rund um Lewandowski. Und am Ende gehen die Bayern ja mit einem 2-2 aus der Saison. Und letztendlich ja, macht es ein bisschen ja, die Feierlichkeiten oder eigentlich das, was den FC Bayern die Jahre zuvor ausgemacht hat, dass man sich trotz früher Meisterschaft keine Blöße gibt. Das war die letzten 3 Wochen ungewohnt und einfach unterm Strich nicht gut und zufriedenstellend.
Trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Vor allem, ich hatte es ja auch schon letzte Woche gesagt, es kommen so viele Sachen von intern nach draußen. Dann kommt die Geschichte mit Niki Süle, der gefragt wird, willst du noch mit nach Wolfsburg? Ah nee, komm, lass mal besser, ich fühle mich heute nicht so gut, so nach dem Motto. Ne? Das sind dann alles so Kleinigkeiten. Klar kannst du dann sagen, er wechselt nächstes Jahr, die Saison ist eh gelaufen. Aber das hätte es früher, glaube ich, so in der Art nicht gegeben. Oder man hätte einfach sofort auf die Krankliste geschrieben, ist nicht einsatzfähig, dann hätte es ja das Thema auch gehabt. Aber momentan sind viele Schauplätze, Sören, die der FC Bayern sich da mehr oder weniger selbst ein bisschen aufmacht und ja, in Bredouille bringt, sage ich jetzt mal. Auch jetzt am Wochenende die Interviews. Ich habe ein bisschen die Meisterfeier nebenher laufen lassen am Sonntag, wenn man sich da so das ein oder andere Interview anhört. Ja, da wird viel drum herum geredet. Keiner kommt da mit klaren Aussagen. Klar kann es jetzt alles Spielerei sein, um vielleicht hier und da mal eine Ablöse vielleicht höher zu treiben, oder es wird nur das gesagt, was gesagt werden muss. Also ja, so diese klaren Ansagen, die fehlen mir da so ein bisschen.
Ja, also die Kommunikation war in den letzten Wochen nicht gut, ist aktuell nicht gut. Uli Hoeneß hat ja einen unglaublich tollen Vorschlag gemacht. Man könnte ja die Medien von der Säbener Straße aussperren, die schlecht über den FC Bayern berichten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt dazu beiträgt, dass die Bayern sympathischer werden.
Wann war das denn?
Aber das ist sicherlich...
Bitte? Wann war das denn?
Das war auch gestern, das habe ich auch gehört.
Das bei der Meisterfeier, ja. Also da, zum Glück ist es ja in Deutschland noch nicht so weit, dass man Medien von irgendwas aussperren kann. Aber das ist im Moment wirklich unglücklich und fehlt da irgendwie auch eine klare Linie, dass jeder von den handelnden Personen, Kahn, Salihamidzic, Nagelsmann, einheitlich sprechen. Im Hintergrund kann man natürlich anderer Meinung sein, aber dieses einheitliche nach außen treten, das fehlt im Moment. Und ist man auch vom FC Bayern eigentlich nicht gewohnt. Mhm.
Fabi, ganz aus dem Bauch heraus, also als oder klar denkend, was würdest du anstelle von Kahn, Brazzo und sonstigen Führungsebenen entscheiden bei Robert Lewandowski?
Also erstmal würde ich sagen, dass es teilweise wirklich sehr unglücklich ist, was man nach außen gibt. Zugleich finde ich auch, dass Julian Nagelsmann einen unfassbar undankbaren Job im Moment hat, dass er oder eigentlich die ganze Saison hatte, dass er zu vielen Themen sich äußern musste, wozu ein Trainer eigentlich sich nicht äußern müsste. In der Vergangenheit war es so, du hattest Leute, die sowas dann einfach abmoderieren konnten. Ein paar Themen rund um den FC Bayern, die wird es immer und die gab es auch in der Vergangenheit. Nur hat man ein Stück weit das Gefühl, dass es im Moment weniger glücklich ist, wie diese Themen dann auch in der Öffentlichkeit moderiert oder kommuniziert werden. Und das ist ein ganz großes Problem. Genauso sehe ich es im Übrigen zu deiner Frage rund um Lewandowski. Ich meine, es liegt auf der Hand. Meines Erachtens, die Haltung, die alle Offiziellen des FC Bayern haben, dient einzig und allein der Tatsache, dass man eine Ablöse generieren will. Und damit zeigen will, okay, FC Barcelona, ihr wollt ihn haben. Wir haben eine Vorstellung in Form von einer Ablöse. Wie hoch die dann letztendlich liegen wird, keine Ahnung. Meine persönliche Einschätzung, ich würde ihn abgeben für irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen, würde mir die 25 Millionen Jahresgehalt sparen und das Geld postwendend in was anderes investieren. Und zwar mein Vorschlag oder mein Traum wäre ja tatsächlich, nachdem Luis Suarez ablösefrei zu haben ist, den für ein Jahr zu holen, gleichzeitig einen Stürmer mit Potenzial. Ich weiß, im Moment geht viel durch die Medien in Form von oder mit der Name Kalajdzic. Warum nicht so ein Projekt, Suarez als erfahrenen Stürmer, einen, der Potenzial hat und Erfahrung sammeln kann mit Kalajdzic und in Summe ist dieses Paket wahrscheinlich sogar deutlich günstiger als Robert Lewandowski inklusive Ablösung.
Okay, das ist ein Vorschlag von Fabis Seite. Sören?
Ja, schwierig. Sebastian Haller wird ja auch noch, oder Haller wird Haller. Ja auch noch ein Haller. Bisschen gehandelt.
Haller.
Ich weiß nicht. Also ich finde, das, was Zirkzee im Moment in Belgien gemacht hat, die Saison war ja auch nicht ganz so schlecht. Ich weiß nicht, ob man ihn vielleicht auch irgendwie hinter einem erfahrenen Stürmer aufbauen kann oder ihm mehr Spielzeit geben kann. Aber ich denke mal, wenn Lewandowski den Verein verlassen sollte, dann ist das für jeden Stürmer dann auch eine Chance, jetzt zu Bayern wechseln, weil dann ist Spielzeit ja garantiert. Und im Moment ist es ja nicht so. Keiner wird hinter Lewandowski, bekommt hinter Lewandowski Spielzeit. Also von daher ist das schon auch eine Chance, wenn der Abgang perfekt
Ja,
ist.
ich glaube, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, Lewandowski ist Weltklasse. Das steht außer Frage. Er macht seine Buden am Fließband, er ist kaum verletzt. Trotz alledem ist es aber auch so, dass unabhängig von der Vertragsverlängerung, ob das jetzt dieses oder nächstes Jahr ist, du musst dich zwangsläufig irgendwann mal mit einem Nachfolger beschäftigen. Du wirst auch als FC Bayern wahrscheinlich die nächsten Jahre keinen mehr kommen, der dieses ja, Leistungsniveau auch in der Form wie Lewandowski auf Anhieb bringen kann. Aber, und das ist das, was ich oder was mich aus Bayern-Sicht wirklich immer beruhigen würde, dass man in der Zeit vor Lewandowski hatte man immer Stürmer wie Klose, Luca Toni, Mario Gomez, Giovanni Elber, Roy Mackay. Es waren immer Stürmer mit einer gewissen Klasse, die auch ihre Ja, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster legen, aber ich würde mal sagen, im Schnitt auch ihre 25 Buden gemacht haben und dann gab es immer noch die Jungs außenrum, die dann letztendlich den Rest abgegriffen haben. Es wird eine Zeit nach Robert Lewandowski geben und vielleicht ist es manchmal eben auch gar nicht so schlecht, ein bisschen Platz zu schaffen, weil ich glaube, Robert Lewandowski, der nur 1% weniger Leistung auf den Platz bringt, wird dich auch nicht unbedingt ins Champions League Halbfinale oder Finale nächstes Jahr schießen können. Von daher, ich würde ihn abgeben und dieses Theater oder den Zirkus auch ein für alle Mal beenden.
Ein Satz noch von mir, was ich mir einfach mal wieder wünschen würde, wäre ein paar mehr Südländer bei den Bayern. Wir haben die letzten Jahrzehnte so viele coole Brasilianer gehabt, Kolumbianer. Also da war einiges an Klassespielern mit dabei. Und also ich schiele da so ein bisschen Richtung Manchester City, aber da wird es wahrscheinlich finanziell nicht wirklich möglich sein. Da ist ja der eine oder andere vielleicht schon auf der Flucht, bevor da Erling Haaland jetzt in den nächsten Monaten aufschlägt. Aber ich glaube, da ist zu wenig, sind keine Bezugspersonen einfach. Ich würde ja jetzt nicht als Brasilianer komplett zum FC Bayern wechseln und bin da mehr oder weniger auf mich allein gestellt, oder? Also, das ist noch so ein Hintergedanke, war es noch von mir. Aber warum sollten sie dann nach Bayern wechseln, ne? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Die haben da, jetzt hast du eben sechs, sieben Franzosen mittlerweile. Hat ja so eine Connection zusammengefunden. Dann hast du den deutschen Kern da noch und ja, das war es dann schon fast, ne?
Trotz alledem, vielleicht auch noch ein Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, und ehrlicherweise kann ich den auch gar nicht nachvollziehen, weil beim FC Bayern wird ja auch immer sehr viel um Einbußen in der Corona-Zeit, um finanziellen Spielraum geredet. Meines Erachtens habe ich letztens erst wieder eine Statistik gesehen, da ist der FC Bayern der dritt umsatzstärkste Fußballverein der Welt. Und gleichzeitig würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man ja immer von Gehältern spricht. Und ich glaube, dass der FC Bayern ist auch ein Verein, der absolute Top-Gehälter im europäischen Vergleich bezahlt. Weil wir haben mit Sicherheit auch drei Spieler mit Sané, Coman, die irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen verdienen. Plus Lewandowski mit 25. Also ich glaube, da bist du gar nicht so weit weg von diesen Spitzengehältern, die im europäischen Fußball bezahlt werden. Klar, es gibt Ausnahmen wie Messi, Neymar, Mbappé. Das ist aber nochmal eine andere Kategorie. Aber ich glaube, dass du schon irgendwo konkurrenzfähig sein kannst. Und meines Erachtens muss der FC Bayern dann vielleicht im Sommer auch mal ein bisschen Risiko geben und dafür Sorge tragen, dass der Kader qualitativ auch gut besetzt ist.
Ein Kaderplaner Sören in Frankfurt, der auch die letzten Jahre immer wieder ziemlich kreativ ist, ja, zeigt, dass man, wenn man kreativ ist, auch vielleicht ins Euroleague-Finale einziehen kann. Die Generalprobe jetzt am Wochenende in Mainz war ja mehr oder weniger geglückt. Die Frankfurter nach dem frühen Rückstand durch Ingvardsson kommen dann kurz vor der Halbzeit durch Tuta und Boré sogar zur Führung, verschlafen dann wieder die Startphase der zweiten Halbzeit, kommen dann hinterher zum 2:2-Ausgleich und am Ende steht dann, glaube ich, ein ja, gerechtes Unentschieden, zwischen Mainz und Frankfurt. Frankfurt da schon in quasi Bestbesetzung für das Spiel schlechthin jetzt am Mittwoch. Und ja, alle Augen Richtung Sevilla. Fabi, Sören, ihr könnt gerne nochmal das Stadion, könnt ihr das bestimmt auch richtig gut aussprechen, nachdem ihr das letzte Mal schon versucht habt, ne? Wo es dann zum Finale kommt, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Pizjuán.
Er ist heute noch mal an. Nein, aber ich glaube, die Mainzer haben sich da super verabschiedet, auch zu Hause mit dem 2-2, 35 Punkte daheim geholt. Also ganz starker achter Platz. Die Mannschaft von Bo Svensson über die komplette Saison immer unangenehm gewesen zu bespielen. Hört man, glaube ich, von jedem Trainer, mit dem man spricht. Ja, und die Frankfurter sind jetzt seit, wie viel waren es jetzt, 8 Spielen ohne Sieg gewesen, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen. Da muss man jetzt wirklich alle Hoffnungen wirklich auf den Sieg da im Finale setzen, damit es dann auch nächstes Jahr dann sogar in der Champions League für die Frankfurter weitergeht. Ne? Also ich glaube, ich weiß ja nicht, so, Fabi, wie ihr es seht, aber Frankfurt ist, glaube ich, bei dem Spiel sogar auch der Favorit. Oder seht ihr da eher die Prozente anders verteilt?
Ja, ich meine, wenn du als schottischer Verein RB Leipzig aus dem Wettbewerb haust, dann brauchst du dich, glaube ich, vor Eintracht Frankfurt nicht unbedingt verstecken. Also ich denke mal, das ist auch ein 50-50-Spiel. Aber klar, die Eintracht ist für solche Abende eigentlich gemacht. Und ich, ja, Mittwoch drücken wir alle der Eintracht die Daumen.
Ja, ich schließe mich dem absolut an. Vielleicht auch nochmal jetzt zum Samstag zu dem 2-2. Ich glaube, aus rein Spielersicht absolut verständlich, dass du da eigentlich mehr mit dem Kopf irgendwo anders bist. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen. Du gehst ja vielleicht auch in den einen oder anderen Zweikampf ein bisschen anders rein. Du versuchst eigentlich nur wirklich ja den Rhythmus beizubehalten, um eben am Mittwoch dann die Bestleistung oder Topleistung abrufen zu können. Deswegen war dieses Ergebnis für die Frankfurter auch vollkommen okay. Einmal den Stempel drauf, Haken dahinter und jetzt wirklich voller Fokus auf das Euroleague-Finale. Favorit, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass es vom Papier her, von dem, was man von den Rangers letztendlich auch die letzten Wochen gesehen hat, die im Übrigen auch den BVB ausgeschaltet, darf man auch nicht vergessen. Machst du auch nicht so im Vorbeigehen. Ich gehe davon aus, dass es ein 50-50-Match wird. Meine Daumen sind aber natürlich für die Eintracht gedrückt und ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Eintracht den Cup holt und nächstes Jahr sich ja mit ein paar Millionchen aus der Champions League auch ein Stück weit konsolidiert, durch die Corona-Jahre auch viel Geld verloren. Und das wäre dem Verein zu wünschen.
Ja. Oder andere Mannschaft, Sören, die es am Samstag dann endgültig perfekt gemacht hat mit dem Heimsieg gegen den VfL Bochum, war Union Berlin. Die werden nächstes Jahr auch in der Europa League spielen.
Ja, absolut und auch verdient. Ich muss sagen, also ich habe jetzt auch keinen Sieg der Bochumer in Berlin erwartet. Es freut mich für Union, machen ja wieder einen sehr, sehr guten Job. Haben wir jetzt auch unter der Woche wieder den einen oder anderen ablösefreien Spieler verpflichtet. Heute ja nochmal spielstarken Innenverteidiger aus Holland. Also die bauen sich da wieder eine ablösefreie Truppe zusammen, die dann sicherlich auch international eine gute Rolle spielen kann, zumindest in der Gruppenphase. Ja, hat mich gefreut. Ich meine, die Bochumer Fans hatten auch einen schönen Ausflug, wenn man so die Bilder gesehen hat. Erst eine Bootsfahrt und dann volltrunken ins Stadion. Also von daher hat sich auch für den VfL die Auswärtsreise gelohnt.
Ja, Taiwo Avoni, sogar 15 Saisontore stehen am Ende zu Buche. Fabi, ich überlege mir schon mal die nächsten Wetten für nächstes Jahr, die wir da zusammen dann abschließen können. Ich weiß gar nicht, um was wir gewettet hatten. Aber ja. Wettschulden sind ja Ehrenschulden, von daher wird dir da bestimmt irgendwas einfallen. Ja, das Spiel können wir, glaube ich, dann auch ganz schnell mal abhaken und dann kommen wir zu dem Spiel, ja, was wirklich Spannung bis in die letzten Minuten hatte. Und am Ende steht ein Platzsturm, ein Schwabenland steht Kopf. Was habe ich auch in der Zeitung gelesen? Happy Endo. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nicht viele Spieler hätten sich so in den Ball überhaupt erstmal reingeschmissen, ne? Nach dieser Ecke. Die Verlängerung von Ito am zweiten Pfosten schmeißt Endo sich dann rein und köpft dann den VfB in die Glückseligkeit. Ja, mit der Niederlage der Hertha in Dortmund schafft der VfB sogar direkt drin zu bleiben umgeht die Relegation. Und am Ende, ja, hat es sich ausbezahlt, dass man am Trainer festgehalten hat. Gibt es bei Mislintat recht. Die Mannschaft bis zum Ende durchgezogen. Mannschaftlich hat es, glaube ich, auch komplett gestimmt. Haben immer dran geglaubt, immer dafür gekämpft. Und ja, die junge Mannschaft hat sich dann mit dem Klassenerhalt belohnt.
Ja, also mich hat es richtig, richtig gefreut, denn der VfB hat die ganze Saison über mit versucht, eben mit Fußball Punkte zu holen. Sie hatten im Prinzip kaum charakterlose Auftritte wie Hertha. Es war eine Mannschaft, eingespielte Mannschaft, die wirklich Fußball spielen wollte. Bis zum Schluss alles gegeben, Anfang der Saison unglaubliches Verletzungspech, und hat daran geglaubt, den Klassenerhalt zu schaffen, und das ist, der Fußballgott war zum Glück auf der Seite des VfB und hat mich richtig gefreut.
War an diesem Samstag ein Schwabe, ja? Ja. Da fing er nicht so gut an, Fabi. VfB bekommt den Elfmeter, Sascha Kalajdzic scheitert da selber. Und köpft dann aber die anschließende Ecke dann zur verdienten 1-0-Führung. Der VfB legt ja wirklich los wie die Feuerwehr. Und vom FC hatten wir uns eigentlich zumindest ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Gegenwehr. Aber bei dem Spiel, glaube ich, war der VfB von der ersten bis in die Nachspielzeit an dem Tag wirklich die bessere Mannschaft.
Ja, wobei man schon sagen muss, dann im Laufe der zweiten Halbzeit nach dem 1-1, dann hat man schon kurzzeitig das Gefühl gehabt, dass die Kölner ein bisschen näher am zweiten Tor waren. Letztendlich, was man halt in dem Spiel gesehen hat, und das ist das, was man halt einfach von einer Mannschaft im Tabellenkeller, für die es um alles geht, einfach sehen muss, ist, dass die sich halt voll reinhauen. Und das ist vielleicht auch der kleine, aber feine Unterschied auch zu Hertha gewesen, die jetzt in Summe 3 Matchbälle hatten, um den Sack zuzumachen. Da sieht man halt, was so 1-2% im Fußball ausmachen können. Und ich meine, wir haben es ja alle drei die letzten Wochen auch immer gesagt, VfB Stuttgart, dass wir alle da ein Stück weit kleine Sympathien hegen für den Verein, dass er in der ersten Liga bleibt. Und letztendlich kann man ja wirklich einfach nur froh sein und happy sein, wenn man dann sieht, wie dann das 2-1 auch in dem Stadion oder in der Mannschaft von der Mannschaft gefeiert wurde. Und letztendlich ist, glaube ich, der Sieg einfach einzig und allein darauf zurückzuführen, dass der VfB verstanden hat, um was es in dem Spiel ging, dass man auch mit vielleicht weniger Möglichkeiten, weniger Qualität, individueller Qualität trotzdem was erreichen kann und sich am Ende dafür belohnt. Das ist Fußball und es macht einfach Spaß, dann solche Szenen und auch Emotionen einfach auch mitzuerleben. Auch vom Herz, ja.
Ja, wie es da weitergeht beim VfB, gerade bei dem einen oder anderen Spieler, haben wir ja schon angedeutet, werden wir vielleicht in den nächsten 1-2 Wochen bei der einen oder anderen Mannschaft mal genauer drauf eingehen. Die nächste Mannschaft, die es am Sonntag geschafft hat, Werder Bremen, können wir auch wieder in der ersten Liga begrüßen. Freut mich eigentlich für den Norden auch sehr. Und die zweite Mannschaft mit dem HSV hat jetzt ja auch die Möglichkeit, haben es Gott sei Dank geschafft, nach vielen, vielen Jahren jetzt in der zweiten Liga zumindest schon mal wieder den Step Richtung Relegationsspiel geschafft. Und da geht es dann am Donnerstag gegen Hertha BSC Berlin. Wie sind da eure Prognosen? Was meint ihr da? Wer setzt sich da durch? Die Auswärtstorregel ist ja Gott sei Dank abgeschafft worden, auch bei den Relegationsspielen.
Ja, also ich kann mich als klarer HSV-Fan in diesem Duell outen. Haben eine Klasse, jetzt die letzten Wochen Klasse Fußball gespielt, haben wirklich bis zum Ende dran geglaubt, wurden ja auch schon ein bisschen abgeschrieben, die letzten 5 Spiele alle gewonnen, 15 Punkte geholt, haben den 3. Platz mehr als verdient, auch jetzt gegen Rostock nach dem 0-1 sich zurückgekämpft. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn jetzt auch gegen Berlin sich durchsetzen, hast du da einfach 3 unglaubliche Traditionsvereine, die hochkommen, die nochmal eine ganz andere Power mitbringen. Deshalb drücke ich dem HSV die Daumen.
Fabi, du hast ja im Bekanntenkreis auch den einen oder anderen, der mit dem HSV fiebert und mithält.
Ja, also ich erwarte erstmal ein sehr überschaubares Niveau bei beiden Spielen, um ehrlich zu sein. Also ich habe die Hamburger jetzt am Sonntag auch wieder gesehen. Vor allem die erste Halbzeit in Rostock, die war ideenlos, die war ziemlich überschaubar. Ich weiß nicht, was Sören da gesehen hat an klasse Fußball. Also ich habe da nicht wirklich viel gesehen. Von daher wird es, glaube ich, aus Hamburger Sicht, trotz alledem, glaube ich, der bessere Gegner mit Hertha sein. Ich glaube, lieber spielst du gegen die Hertha als gegen den VfB. Und ja, wie geht's aus? Boah, ich glaube, die Hertha wird sich durchsetzen und der HSV wird den Kürzeren ziehen.
Das Rückspiel ist ja dann am Montagabend, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Müssen wir mal schauen, wann wir uns dann das nächste Mal zusammenschalten. Festzuhalten steht, glaube ich, dass wirklich jetzt die nächsten Tage nochmal richtig viele spannende Spiele bevorstehen. Angefangen dann am Mittwochabend mit dem Euroleague-Finale. Freitag, Samstag, Sonntag ist alles voll mit Relegationen. Da geht es auch in der zweiten und dritten Liga runter. Da kann der nächste Traditionsverein auch wieder in die Zweitliga aufsteigen mit dem ersten FC Kaiserslautern, den wir jetzt auch mal kurz erwähnen wollen. Das wäre auch ganz cool für die zweite Liga. Und ja, international, Fabi, geht es in England auch noch spannend zu.
Ja, trotz alledem glaube ich, dass City den Sack zumachen wird am Wochenende. Gleichbedeutend auch mit der Belastung. Also ich möchte auch nicht in Jürgen Klopps Haut stecken. Du spielst jetzt am Dienstag. Morgen, glaube ich, in Southampton müsste es sein.
Genau.
Dann hast du direkt am Samstag oder am Sonntag ist dann letztendlich der letzte Spieltag und dann geht es schon wieder weiter mit dem Champions League Finale. Hast eine Verlängerung in den Knochen jetzt vom Wochenende. Also die Belastung ist schon extrem für die Liverpooler und ich glaube, City wird sich das am letzten Spieltag nicht nehmen lassen.
Also sind da alle Augen dann Richtung Champions League Finale schon gerichtet bei
Ja,
Jürgen
ich meine,
Klopp
du musst
und ja.
natürlich immer drauf schielen, letztendlich, was möglich sein wird. Ich meine, City kann genauso gut am Wochenende auch nochmal ausrutschen. Ich glaube aber, City hat jetzt eine Woche lang Zeit, sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Die wissen, um was es geht. City ist mit Liverpool zusammen die beste Mannschaft, die es in Europa meines Erachtens im Moment gibt. Und gehe schwer davon aus, dass City die Meisterschaft holt und Liverpool die Champions League. Und dann ist, glaube ich, die Insel happy.
Ja, Sören, und dich scheine ich ein bisschen angesteckt zu haben mit italienischem Fußball. Du fieberst da auch jetzt.
Absolut. Ja, absolut. Jetzt am zurückliegenden Wochenende habe ich mir die beiden Mailänder Clubs angesehen. Das wird ja auch nochmal ein häufig spannendes Finale dann am letzten Spieltag. Mailand im Auswärtsspielen Sassuolo, Inter zu Hause gegen Genua. Ja, Mailand, also AC Mailand würde ein Punkt reichen. Also es ist ja, ich bin gespannt auf der. Ich glaube, das verspricht nochmal eine Menge Spannung
Guck mal,
jetzt.
unsere italienischen Freunde, die sind da schon kurz davor, richtig durchzudrehen. Die waren jetzt schon gestern ziemlich aus dem Häuschen. Und ja, da werden wir in AC Mailand wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder in der Champions League begrüßen können. Ja.
Ja, also noch, Entschuldigung, noch ganz kurz. Ich glaube, wenn man sich die Teams in Italien anguckt, da werden vier ja, wirklich coole Teams dann auch in der Champions League antreten. Und das ist, glaube ich, gerade auch im Vergleich zu Deutschland vorsichtig ausgedrückt, glaube ich, schon ein bisschen mehr Qualität, was die ersten vier Plätze betrifft.
Da ist aber gewagt. Da ist aber gewagt. Okay. Fabi, noch einen Blick nach Spanien. Da sind wir soweit auch eigentlich ganz gut durch.
Sí, ¿por qué no? Ja, da sind wir durch. Ich glaube, die ersten Plätze sind auch alle jetzt safe. Atletico, Barcelona, Real. Dazu hast du auf Platz 4 noch den FC Sevilla. Letztendlich glaube ich auch am Wochenende alles sicher gemacht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Da sind drei
Da hast du
Punkte,
mich jetzt
aber
aber auch,
am
ja.
falschen Fuß erwischt.
Ja, es sind drei Punkte,
Ja.
aber so gut wie sicher durch. Und ich glaube, das sind eigentlich die vier Mannschaften in Spanien, mit denen man eigentlich immer rechnen muss, wenn es um die Champions League geht. Und
Ja.
von daher ist da die Messe so gut wie gelesen.
Ja, dann ist unsere Messe für heute soweit auch beendet und gelesen.
Wollen wir noch kurz zum Abschied die Frauenbundesliga erwähnen, oder?
Stimmt, das war ja genau, stimmt. Ja.
War auch der letzte Spieltag. Meister Wolfsburg seit letzter Woche feststehend. Die Bayern auch feststehend für die Champions League nächste Saison qualifiziert. Von daher eigentlich auch wie zu erwarten vor der Saison ein enges Rennen zwischen den Wolfsburgern und den Bayern. Im Übrigen bei den Bayern hat es auch oder gibt es einen Trainerwechsel zum Sommer. Aber da können wir gerne mal explizit zu einem anderen Zeitpunkt darauf eingehen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Und dann zum Schluss für heute, dann sind wir auch endgültig durch.
Ein Update zu U19 deutschen Meisterschaft. Ich habe noch viele Themen im Petto. Habt das
Aber du musst.
verfolgt oder?
Nein, Fabi, halt uns einmal kurz, gib uns mal kurz einen Zwischenstand.
das Finale der U19-Bundesliga wird stattfinden zwischen Hertha BSC tatsächlich und Borussia Dortmund, welches gleichzeitig noch die Chance auf das U19-Double hat, nämlich den Pokal könnte sie auch noch gewinnen.
Und da ist jetzt der letzte Spieltag oder spielen die dann gegeneinander auf neutralem Boden?
Der letzte Spieltag ist jetzt am Wochenende, ist das Finale um die deutsche Meisterschaft.
Ah, okay.
Und dann folgt das Pokalfinale.
Gut, der Gewinner des Spieltages, den können wir ja dann auch nochmal kurz abhaken.
Ja, es kann ja nur der VfB Stuttgart
sein. Kann nur der VfB, da sind wir uns, glaube ich, zum Ende der Saison endlich mal alle einmal einig. Wo wir uns wahrscheinlich nicht einig sein werden, da gehen wir dann nächste Woche drauf ein. Da könnt ihr uns auch weiterhin gerne eure Top 11 der Saison schicken. Der eine oder andere hat es schon gemacht, die werden wir nächste Woche dann veröffentlichen, weiter veröffentlichen. Und ja, dann schauen wir mal, zu welchen Top 11 Teams bzw. Mannschaften sich Fabi und Sören dann dazu entschlossen haben, wen sie da mit reinnehmen. Ob wir im Bochumer sehen, ob Fabis Mannschaft aus 11 Bayern-Spielern besteht oder ob er vielleicht doch noch den einen oder anderen mit reinnimmt, der nicht im Bayern-Trikot aufläuft. Ja, das war es dann für diese Woche von unserer Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und dann hören wir uns wahrscheinlich dann, ich denke mal am Montag oder so, schauen wir mal. Ihr hört auf jeden Fall nochmal von uns.
Einmal mindestens.
Einmal mindestens. Genau. Gut, bis dahin, macht's gut. Einen schönen Tag euch noch.
Ebenfalls, ciao.
Tschüss. Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.